Also auch wenn Corona das vorherrschende Thema momentan ist und seit 2 Wochen wirklich alles irgendwie immer nur vor diesem Hintergrund beleuchtet wird, haben wir uns entschlossen, wir machen jetzt keine spezielle Corona-Themenreihe. Liegt vielleicht auch daran, gerade in der letzten Woche ist mir bewusst geworden, dass die Situation aktuell von Einzelnen ganz unterschiedlich auch wahrgenommen wird. Für manche bedeutet die aktuelle Situation super viel Stress, weil da Kinder sind, die noch betreut werden müssen, während man arbeitet, oder weil die Schule jetzt denkt, ach, die haben ja nichts zu tun, jetzt können wir denen ja ordentlich Stoff reinballern, oder auch die Universitäten. Andere Leute wissen gerade überhaupt nichts mit ihrer Zeit anzufangen, denen ist stinkend langweilig. Und für andere hat sich zum Teil gar nichts verändert. Die gehen weiter auf Arbeit, es ist schönes Wetter draußen, man geht mal spazieren. Und so ist es gar nicht so leicht rauszufinden, ja, was ist denn jetzt so das eine wichtige Thema, um das es jetzt gerade gehen sollte. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach weiter mit der Themenreihe, die wir angefangen hatten, schon im letzten Monat, und befassen uns mit dem Propheten Daniel aus der Bibel. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, von dem wir glauben, also mit der Bibel beschäftigen, von der wir glauben, dass Gott durch dieses Buch zu uns redet, dann werden wir immer in jeder Situation auch etwas für uns daraus mitnehmen können. Und ich bin mir sicher, dass das heute auch der Fall ist. Und hoffe das für dich und für mich und für uns. Heute geht es um das 4. Kapitel aus dem Buch Daniel. Das kann man mal aufschlagen. Man müsste mal die Bibel einfach in der Mitte aufschlagen. Dann landet man wahrscheinlich bei den Psalmen. Dann nimmt man von der 2. Hälfte nochmal die Mitte. Dann landet man wahrscheinlich irgendwo Anfang vom Neuen Testament. Und dann nimmt man von dieser Hälfte zwischen Psalmen und Neuen Testament nochmal die Hälfte, dann ist man ungefähr bei Daniel. Ganz, ganz grob. Und wenn du die vorherigen Teile zu Daniel verpasst hast, ist das gar nicht so schlimm. Zum einen kannst du die Predigten auch nochmal nachhören auf unserer Homepage. Und zum anderen gebe ich dir jetzt mal noch eine kurze Zusammenfassung. Daniel war also als ein junger Mann, war wahrscheinlich irgendwie so ein Teenager, als Gefangener aus Israel in das Großreich Babel verschleppt worden. Und für die Historiker unter uns, das war ungefähr so 605 vor Christus. Wenn die Jahreszahl nicht ganz exakt stimmt, dann müsst ihr mich halt korrigieren. Der König von Babylonien war zu dieser Zeit ein Mann mit dem klangvollen Namen Nebukadnezar. Nebukadnezar, den werde ich heute noch häufiger erwähnen. Nebukadnezar war jetzt nicht unbedingt das, was man einen Menschenfreund nennt, aber er war ein ausgesprochen erfolgreicher Feldherr und er war auch kein Idiot, was den Umgang mit den besiegten Völkern angeht. Also der hat sich gedacht, naja, ich nehme immer die Oberschicht von einem besiegten Volk und lasse die Unterschicht einfach so das Land bewirtschaften, dann läuft das da weiter, und von den Besten aus dieser Oberschicht, denen gebe ich aussichtsreiche Karrierechancen am Hofe meines Königreichs, also an meinem Königshof. Das wollte ich sagen. Genau, und so haben sich dann tatsächlich auch Daniel und Nebukadnezar kennengelernt. Letzte Woche haben wir dann davon gehört, wie Nebukadnezar zu seinen Ehren ein großes Standbild hatte anfertigen lassen, dass alle Leute in seinem Reich anbeten sollten. Also die kamen dann alle in die Hauptstadt und sollten dann davor niederknien. Und Daniel, beziehungsweise in diesem Fall seine Freunde, die haben da nicht mitgemacht, weil sie ihrem Gott alleine die Ehre geben wollten. Jetzt habe ich mich verloren. Und natürlich, Nebukadnezar konnte das als König natürlich nicht auf sich sitzen lassen und wollte sie umbringen. Er hatte da so einen überdimensionierten Hochofen und hat gesagt, wenn ihr dieses Standbild nicht anbetet, dann mache ich euch darin platt. Hat nicht ganz geklappt, weil diese Freunde von Daniel haben sich in diesen Feuerofen werfen lassen und Gott hatte sie daraus befreit. Und Nebukadnezar musste sich eingestehen, dass dieser Gott von Daniel und seinen Freunden mächtiger ist als er. Eigentlich geht es in unserer Themenreihe ja um Daniel, aber heute ist tatsächlich mal der Fokus auf diesem König Nebukadnezar. Deswegen habe ich ihn auch noch mal so ein bisschen beleuchtet. ich habe mich so gefragt, was hat das so mit diesem König gemacht? Ein König, dessen Schwert ja relativ locker am Gürtel hängt. Ich habe mir das so vorgestellt. Die ganze Welt zittert vor dir, vor deiner Macht. Und dann sind da so drei unbewaffnete Typen und die kriegst du nicht aus dem Weg geschafft. Das kann einen schon so ein bisschen beunruhigen. Und ich glaube, dass Menschen, die in ihrem Leben was erreicht haben und auch was zu verlieren haben, dass die sehr leicht von einer Angst verfolgt werden, nämlich der Angst davor, das Erreichte auch wieder zu verlieren. Und das ist auch ein Stück weit normal, würde ich sagen. Wenn man sich um was bemüht hat, dann möchte man das, was man dadurch erreicht hat, natürlich auch irgendwie bewahren. Zum Beispiel, wenn du eine sehr herausfordernde Ausbildung auf dich genommen hast, um deinen Traumjob zu bekommen, dann wirst du in diesem Job, wenn du ihn dann hast, wirst du dich nicht auf die faule Haut legen, sondern du wirst alles tun, dass du in diesem Job auch erfolgreich bist, dass du darin auch wirklich vorankommst und dass du diesen Job behältst. Wenn du in einer Beziehung ganz viel Zeit, Liebe, Leidenschaft und auch Geld investiert hast, um eine Beziehung aufzubauen, ja, dann tust du gut daran, dieses Engagement auch beizubehalten, auch dann, wenn die rosarote Brille nicht mehr ganz so präsent ist. Und ich glaube, dass dieses Verantwortung übernehmen für etwas, was wir uns wichtig gemacht haben, was uns wichtig geworden ist, dass das auch ein durchaus biblisches Prinzip ist, das, was Gott uns sagt. Schon im ersten Kapitel der Bibel sagt Gott den Menschen, dass der Mensch die Erde in Besitz nehmen soll und dass er Autorität und Fürsorgepflicht für sie hat. Zurück zum König Nebukadnezar. Bei ihm war es leider so, dass er sich mit Macht und Gewalt zu dieser Verantwortungsposition gekämpft hat. Und natürlich hat er jetzt Angst vor einer größeren Macht, die ihm diese Position wieder nehmen kann. Und vielleicht gibt es auch bei dir so etwas, wo du Angst hast, das zu verlieren. Und vielleicht ist diese Angst gerade jetzt in dieser Zeit auch sehr präsent. Und vielleicht ist auch schon einiges erschüttert worden in diesen letzten Tagen, was du gedacht hast, was du festhalten kannst. Ich weiß nicht, wie sehr Nebukadnezar diese Begegnung, die er bisher mit Gott gemacht hatte, beschäftigt haben. Auf jeden Fall lesen wir im 4. Kapitel davon, dass Nebukadnezar einen Traum hat, der ihm sehr, sehr große Angst macht. Und wer beim vorletzten Mal dabei war, der erinnert sich vielleicht daran, dass Nebukadnezar schon mal so einen Traum hatte. Und dass dieser Typ wirklich krasses Zeug zusammenträumt. Das letzte Mal ging es um die Zukunft seines Reiches. Und da war es letztlich dann tatsächlich Daniel, der ihm sagen konnte, erstens, was der König geträumt hat und zweitens, was dieser Traum überhaupt bedeutet. Und an diese Begebenheit hat sich der König wohl erinnert, denn jetzt fragt er auch wieder seine Berater und eben auch Daniel, was denn dieser Traum bedeuten würde. Und in seinem Traum hat er einen gewaltigen Baum gesehen, der von der Mitte der Erde aus alle Länder überschattet und alle Menschen mit Nahrung versorgt. Und dann kommt ein Engel, der befiehlt, den Baum zu fällen und den Baumstumpf in Ketten zu legen. Warum auch immer man einen Baumstumpf in Ketten legt, ich habe noch keinen Baumstumpf davonrennen sehen, aber okay, muss man vielleicht so machen. Und außerdem wird ihm im Traum noch gesagt, dass der Mensch, der diesen Baum darstellt, seinen Verstand verlieren würde und so leben würde wie ein Tier. Und zuletzt sei die Moral von der Geschichte, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Als Daniel von diesem Traum hört, wird er kreidebleich, weil er erkennt, dass Nebukadnezar selbst dieser Baum bzw. dieser Baumstumpf ist. Dass er selbst seinen Verstand verlieren und wie ein Tier leben würde. Und genauso kommt es auch. Nach einem Jahr, als Nebukadnezar sich gerade stolz seine Hauptstadt betrachtet, verliert er seinen Verstand. Er wird aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Er ist kein König mehr. Er lebt wie ein Tier und verwahrlost total. Schon interessant, wie diese Geschichte ausgerichtet in dieser Woche so perfekt auch in unsere Situation passt. Auch Nebukadnezar bekommt hier quasi seine eigene Kontaktsperre auferlegt. Der wird von seiner Außenwelt isoliert und im Gegensatz zu uns hat er nicht mal die Möglichkeit, sich über YouTube oder Discord zu vernetzen. Selbst wenn er damals die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, sein Verstand gehorcht ihm nicht mehr. Seine ganze Macht, sein ganzer Einfluss, alles, wofür er so hart gekämpft hat, das kann er nicht halten. Ja, er hat nicht mal Klopapier. Ich hoffe, ihr habt Klopapier. Er hat vollkommen die Kontrolle verloren. Wie gesagt, ich habe in der letzten Woche mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen und auch wenn einige aktuell ganz gut mit der Situation klarkommen, habe ich doch viele auch erlebt, die psychisch gerade sehr stark belastet sind. Dinge, die vor 2 Wochen noch vollkommen normal und selbstverständlich waren, sind nicht mehr möglich. Die Isolation ist für manche die reinste Folter. Und wir alle sind damit konfrontiert, dass die Welt, die wir kannten, völlig aus den Fugen geraten ist. Und die Nachrichten verstärken nur diesen Eindruck, dass auch wir vollkommen die Kontrolle verloren haben. Wir sind nicht ganz tatenlos oder von unseren Möglichkeiten abgeschnitten wie Nebukadnezar, aber trotzdem merken wir, so richtig kontrollieren können wir das nicht mehr. Bei Nebukadnezar wie auch bei uns, von einem Moment auf den nächsten, hat sich alles verändert. Warum lässt Gott sowas zu? Warum passiert sowas? Warum hat Gott bei Nebukadnezar das sogar auch noch mit einem Traum angekündigt? Und warum lässt Gott auch in unserem Leben solche Situationen zu, in denen wir überhaupt keine Kontrolle mehr zu haben scheinen? Wenn ich mir Nebukadnezar so betrachte, dann war er, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Unschuldslamm. Ich frage mich, wie viele Menschen sind in den Kriegen, die er geführt hat, gefallen? Wie viele Familien hat er zerrissen, indem er sie verschleppt hat? Wie viele Widersacher hat er einfach aus dem Weg räumen lassen, wenn sie nicht gerade an einen feuerfesten Gott geglaubt haben? Wie viele andere Menschen haben wegen seiner Tyrannei ihren Glauben an Gott aufgegeben? Und wie viele Menschenleben hat der Stolz dieses Mannes schon auf dem Gewissen? Man könnte sagen, der hat's doch verdient. Das ist doch verständlich, dass Gott jetzt mal hart durchgreift und dem Typen zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Es ist sehr leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es ist sehr leicht, Nebukadnezar an den Pranger zu stellen. Und wenn erstmal klar ist, wer der Böse ist, dann hat der Tag Struktur. Dann ist das, was Gott ihm antut oder was er zulässt, dieser Wahnsinn, in den er fällt, einfach die gerechte Strafe dafür. Und es steht ja auch schon in der Bibel, ne? Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube aber, dass wir mit dieser Perspektive ein bisschen zu kurz springen. Ich weiß, dass gerade unter Christen sehr schnell, wenn irgendwas Schlimmes in der Welt passiert, die große Gottesgerichtskeule ausgepackt wird. Und dann wird lang und breit erklärt, warum das jetzt die gerechte Strafe Gottes für die Menschen ist. Und dabei ist es egal, ob ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, ob Lebensgrundlagen zerstört werden oder eben zehntausende Menschen an einer Virusinfektion sterben. Ist Gott wirklich so? Einer, der einfach draufhaut, wenn es ihm zu bunt wird? Ich glaube das eigentlich nicht so richtig. Und gerade in unserer Geschichte, es ist interessant, wer uns diese Geschichte von Nebukadnezars Traum und von seinem Wahnsinn erzählt. Es ist nicht Daniel. Es ist Nebukadnezar selbst. Und ich möchte euch einfach erzählen, wie er diese Geschichte zu Ende bringt. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Es ist eine lange Zeit, die Nebukadnezar in seinem Wahnsinn gefangen ist. Die Bibel spricht von 7 Zeiträumen. Ob sich dabei jetzt um Jahre handelt, ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall ist es lange. Doch in dem Moment, in dem er seine Augen zum Himmel richtet, wird sein Verstand wieder hergestellt und er wird sogar wieder als König eingesetzt. Alles wieder beim Alten? Ist jetzt alles wieder so wie vorher? Wird nach der Situation, in der wir sind, alles wieder so wie vorher sein? Ich glaube nicht. Und bei Nebukadnezar war es auch nicht so. Wenn Gott jemanden durch einen sprichwörtlichen Wahnsinnstrip gehen lässt, dann nicht dafür, dass danach alles wieder wie vorher ist. Der Grund für Nebukadnezars Wahnsinn war sein Stolz. Er hatte sich seine ganzen Erfolge, seinen Einfluss, seinen Ruhm sich selbst zugeschrieben. Ich habe das erreicht, ich bin der König, ich habe die Macht. Es ist interessant, die Perspektive der Bibel, wenn sie über Nebukadnezar schreibt, ist eine ganz andere. Da wird Nebukadnezar von Anfang an schon als Werkzeug von Gott verstanden, dass Gott diesen König gebraucht, um ja auch Macht zu demonstrieren, auch sein Volk wegzuführen und dass er die ganze Macht von Gott hat, also dass Nebukadnezar die ganze Macht von Gott hat. Und jetzt beendet er seine Geschichte mit einer völlig anderen Herzenshaltung. Das, was wir als Einleitung für dieses Kapitel lesen und auch das, was quasi als Epilog dieses Kapitels abschließt, ist purer Lobpreis von Gottes Macht. Groß und gewaltig sind seine Taten, sein Reich bleibt für immer bestehen, seine Herrschaft hört niemals auf. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Man muss sich das mal vor Augen halten. Dieser heidnische König, der uns in den letzten Kapiteln als ein brutaler, überheblicher und hochmütiger und jähzorniger Tyrann vor Augen gestellt wird, darf hier ein ganzes Kapitel der Bibel schreiben. Gott hat diesem König mit dieser Krise eine Chance gegeben, seine Perspektive auf sich selbst und auf Gott zu korrigieren. Und ich glaube, dass Gott uns auch in dieser Krise eine Chance gibt, unsere Perspektive auf uns selbst, auf uns Menschen als Menschheit, aber auch auf uns ganz persönlich, ja, zu korrigieren und unsere Perspektive auf Gott zu korrigieren. Nebukadnezar hat diese Chance ergriffen. Die Angst, die er vorher hatte, weil er gemerkt hat, dass Gott ihm seine Macht nehmen könnte, die darf er aufgeben. Weil er erkennt, Gott hat die Macht sowieso und ich habe sie nicht. Ich habe sie nur verliehen bekommen. Gott lässt die Krisen in unserem Leben nicht zu, um uns zu strafen, um einfach mal draufzuhauen. Ja, strafen vielleicht auch manchmal, aber das ist nicht der einzige Grund. Er lässt die Krisen in unserem Leben zu, um uns in ihnen zu begegnen. Und manchmal braucht es diese Krise, damit wir das aufgeben können oder loslassen müssen, was wir glauben, festhalten zu müssen. Damit Gott uns mit der Wahrheit über sich und uns begegnen kann. In Nebukadnezars Fall hat Gott den Wahnsinn seines Stolzes zugelassen, um ihn von dem Stolz selbst zu befreien. Stolz ist ebenso wie Selbstverachtung übrigens, also das Gegenteil und von Stolz und Stolz selbst, das ist nicht nur ein Zerrbild von uns selbst, dass wir zu groß oder zu klein von uns denken, sondern es ist auch ein Zerrbild von Gott, Und von diesem Wahnsinn will Gott uns befreien. Und ich musste daran denken, wie Jesus viele Jahre später einen anderen Menschen von seinem Wahnsinn heilt und ihm die Möglichkeit für einen Neuanfang gibt. In Markus 5 kann man die Geschichte nachlesen. Und ich glaube, dass Jesus auch uns aus dem Wahnsinn unserer Zeit gerade herausholen will. Das ist nicht das Endstadium. Diese Woche habe ich mit einem Mädchen gesprochen, das mir gesagt hat, dass sie in der vergangenen Woche bewusst ihr Leben Gott anvertraut hat. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich dabei gerade irgendwie noch nicht so richtig wohlfühlt. Und ich habe sie gefragt, warum denn, was ist denn los? Und sie hat so gesagt, naja, dieses Gefühl, jetzt nicht mehr die Kontrolle in meinem Leben zu haben, fühlt sich irgendwie doof an. Und ich wollte erst antworten und sagen, hey, du hast doch immer noch die Kontrolle, Gott schenkt dir doch Freiheit, du kannst doch noch immer tun, was du willst. Aber ich habe gemerkt, ja, das stimmt auch irgendwie, aber es ist eigentlich gar nicht der richtige Ansatz, es ist die falsche Perspektive. Ich kann dieses Gefühl, dass man die Kontrolle behalten möchte, sehr gut verstehen. Ich bin auch jemand, der gerne alles in der Hand hat. Aber was, wenn dieser Gedanke von Kontrolle in unserem Leben eigentlich in sich schon eine Illusion ist, eigentlich nicht die Wahrheit ist? Was, wenn die Definition von Stolz ist, zu glauben, dass wir die Kontrolle in unserem Leben hätten? Ich denke, gerade diese Zeit zeigt uns Menschen, dass dem nicht so ist, dass es eine Illusion ist, dass wir nicht die Kontrolle haben. Und das kann uns beängstigen oder wir können darüber auch erleichtert sein. Wie gut, wenn Gott uns einlädt, diesen Zustand des Kontrollverlustes anzunehmen und ihm zuzugestehen, dass er trotz allem die Kontrolle hat. Und dass wir sie ihm auch überlassen. Jesus bringt das wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ich wünsche euch, dass ihr das erfahren dürft. Ich wünsche uns, dass wir das erfahren und ich wünsche mir das auch für mich selbst. Ich möchte noch gern mit uns beten und dann möchte ich ganz herzlich die verabschieden, die dann nicht nochmal mit uns auf Discord sind, aber genau, das möchte ich erst noch mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns auch in diesen Krisen nicht allein lässt. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz verstehen, warum das jetzt alles so sein muss, warum du das zulässt. Wir wollen dir vertrauen, dass du gute Absichten dahinter hast. Und du kennst auch unseren Stolz, du weißt, wo wir diesen Irrtum aufsitzen, dass wir glauben, alles unter Kontrolle zu haben oder unter Kontrolle haben zu müssen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns von diesem Stolz frei machst. Ich möchte dir danken, dass Jesus uns einlädt, dass wir ihm vertrauen dürfen. Aber ich möchte auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es für einige Menschen gerade wirklich richtig herausfordernd ist und auch um Leben und Tod geht. Und gerade da, wo das der Fall ist, möchte ich dich um ganz viel Kraft bitten. Ich möchte dich bitten um Gesundheit und um Heilung und auch um Eindämmung dieses Virus. Auch um Eindämmung der wirtschaftlichen und psychischen Konsequenzen, die uns noch lange betreffen werden. Ich möchte dich bitten um Trost, wo Menschen auch gerade sterben und Leid tragen. Ich kann das alles auch nicht erklären und du lässt auch viele Fragen offen. Aber wie Nebukadnezar möchte ich trotz allem den Blick zu dir wenden und zu dir rufen und von dir erwarten, dass du dieses Blatt auch wieder wenden kannst. Danke, dass du das im Leben von Nebukadnezar getan hast und dass du es auch bei uns tun möchtest. Ich bitte dich um deinen Segen für diesen Abend und auch für die kommende Zeit. Danke, dass du mit uns mitgehst.